Die Ergebnisse der Motorrad-Leserumfrage sind draußen und bergen auf jeden Fall unheimlichen Zündstoff rund um die Frage, was sind die beliebtesten Motorräder und Marken. Darüber sprechen wir natürlich, genauso wie über eine alte Retro-Schüssel, die ganz schön modern ist. Ob die was taugt, erfahrt ihr in dieser Folge Gasgeflüster, genauso wie den Erlebnisbericht zum Fahrwerkseminar mit Motorradke in Korbusen. Viel Spaß mit dieser Folge Gasgeflüster.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Sag mal, Jan, erinnerst du dich noch, was mich bei der Präsentation der neuen Triumph Trident 800 neben Motorrad und Straßen am meisten beeindruckt hat?
Klar, du warst doch voll des Lobes für den Michelin Road 6, der bei der Trident als Erstbereifung montiert ist.
Genau, egal ob enge Passsträßchen oder schnelle Radien, nass oder trocken, die Kombination aus Reifen und Motorrad hat einfach mächtig Laune gemacht.
Und warum fragst du?
Na, du weißt ja, wie das ist. Das Reifenmodell wechselt man nicht einfach mal so und für Normalos gibt es eigentlich kaum Möglichkeiten, neue Reifen so zu testen.
Stimmt, eigentlich bräuchte man sowas wie eine Zufriedenheitsgarantie, damit man Reifen auf dem eigenen Motorrad sorgenfrei ausprobieren kann.
Und genau sowas gibt es jetzt bei Michelin.
Dein Ernst?
Mein voller Ernst. Wer jetzt bis zum 30.06. einen Satz Michelin Anarchy Adventure 2, Anarchy Road, Road 6, Road 6 GT, Power 6 oder Power GP2 beim Händler seines Vertrauens kauft und innerhalb von 7 Tagen bei Michelin registriert, kann die neuen Reifen 30 Tage lang testen. Bei nicht gefallen lässt man die Reifen einfach wieder demontieren und bekommt sein Geld zurück.
Und was ist mit den Werkstattkosten?
Selbst die übernimmt Michelin.
Kann nicht sein.
Doch, und weißt du, was sogar noch besser ist?
Alter, spann mich nicht mehr so auf die Folter.
Wer so zufrieden ist wie ich mit dem Road 6 auf der Trident und den Reifensatz behält, bekommt sogar noch 30 Euro Zufriedenheitsprämie.
Der Hammer. Das waren jetzt aber ganz schön viele Michelin-Reifenmodelle, Daten und Informationen. Gibt's das irgendwo auch gebündelt?
Klar. Alle Details zur Michelin-Zufriedenheitsgarantie findest du über den Link in den Shownotes.
Und da sind wir wieder. Jetzt bin ich mal gespannt auf den Slang von Michel, denn ich habe ihn am vergangenen Wochenende ja gesehen. Und wie es immer so ist, nicht nur wenn ich ihn sehe, sondern wenn wir dann auch noch in einer ganz bestimmten Region ist, war das Hochdeutsch auf einmal komplett passé. Und das lag nicht am Alkoholkonsum, denn den frönt er ja fröhlich weiter nicht. Deswegen sind wir mal gespannt, wie es klingt, wenn Michel sich hier in diesen Podcast einschaltet. Und damit schöne Grüße ins weit entfernte Darmstadt. Hallo Michel.
Hallo, mein Lieblingsjan, ich grüße dich zurück und ich bin hoffentlich gut verständlich für alle Zuhörenden da draußen wieder zurück im Hochdeutsch angekommen. Heute habe ich mich sogar besonders angestrengt, denn wir hatten schon ein kleines Vorgespräch, in dem gutes Verständnis besonders wichtig ist, beziehungsweise besonders wichtig war, lag ja in der Vergangenheit. Und ich habe aber noch eine Kleinigkeit hier mit dabei. Passend zur Farbe meines Oberteils habe ich, guck mal, das passt wirklich astrein. Glänzt ein bisschen. Ich habe nämlich in der Story angekündigt, auf dem Rückweg von unserem Fahrwerkseminar mit Lars Sänger, unserem geliebten Lars Sänger, musste ich natürlich in Thüringen nochmal einkehren, denn Jan hat mich auf dem Trockenen sitzen lassen. Er hatte ja hier im Podcast angekündigt, dass er mir einen Kasten Augustiner alkoholfrei aus München mitbringt. Hat er dann doch nicht gemacht. Ich muss sagen, sein Gepäck sah eigentlich relativ leicht aus, als ich ihn am Bahnhof abgeholt habe. Oder ich habe es aber nur falsch verändert. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich aus lauter Verzweiflung, nein, ich muss sagen, das stimmt überhaupt gar nicht. Ich bin nicht aus lauter Verzweiflung zum Rewe gegangen und habe mir das Bier geholt, sondern es gab einen anderen Grund dafür. Aber bevor ich jetzt hier diese Geschichte erzähle und mir das Bierchen öffne, das mache ich jetzt nämlich am besten direkt. Jan, erstmal die Frage an dich in deine Richtung. Du bist sehr, sehr müde, du gehst dir hier einen ab, du hast sehr, sehr viel gearbeitet diese Woche schon, obwohl wir erst Mittwochnachmittag haben. Also manch Angestellter bei einem Automobilkonzern oder vielleicht sogar Beamter würde jetzt am Mittwochnachmittag aufgrund deiner Stundenzahl schon nach Hause gehen und das Wochenende starten, weil du schon so hart malocht hast. Aber jetzt erstmal die Frage, hast du einen Kaffee, hast du ein Wasser, hast du vielleicht auch ein alkoholfreies Bier? Denn du musst danach noch zum Sport, habe ich gehört. Wie sieht's denn aus? Wie ist das Wertebefinden, mein Freund?
Gähnende Leere. Nichts ist hier, auch keine Getränke mitgenommen. Und ich habe den Kasten für dich verpasst, ja, auch wenn das Gepäck leicht war. Ich hatte einfach keine zwei Hände frei, um da was rumzutragen. Und jetzt habe ich mir nicht mal was hier herangeschleppt. Ich habe die Kollegin auf dem Weg zurück noch zu Hause abgesetzt und bin dann volley hier an meinen Schreibtisch, ins Studio müsste man ja sagen, gesprungen. Und deswegen neide ich dir dein Bier so ein bisschen, aber es sei dir natürlich gegönnt und damit fröhliches Prost. Und es ist wirklich Wahnsinn, wie sich dein Sprachgebrauch wieder verändert hat. Denn jetzt müssen wir nochmal sagen, wo waren wir denn am vergangenen Wochenende?
Wir haben die erste Gasgeflüster-Community-Aktion des Jahres gestartet. Aktionen vielleicht, also Aktion hört sich so an, keine Ahnung, wir haben ganz kurz irgendwo was hingebracht und was zu Ende gemacht, aber das stimmt überhaupt gar nicht, es war ja ein Community-Event, 2,5 Tage gefühlt, Freitagabend getroffen, mit Essen, Trinken, dies, das, Bierchen, also für diejenigen, die Bierchen trinken. Ich habe da mein Fastenbrechen mit nicht-alkoholischen Bieren durchgeführt und habe mein erstes antialkoholisches Bier seit 2 Monaten getrunken. Jan war auch lustig dabei, hat sich schon ordentlich einen reingeorgelt, bevor er überhaupt bei mir ins Auto gestiegen ist. Ich habe ein Taxi für ihn gespielt. Kotti war mit dabei und das war ja nur das Vorgeplänkel, denn wir waren ja beim Fahrwerksseminar mit Lars Sänger im wunderschönen Korbusen. Und da war schon die Intonierung wieder so ein bisschen ins Ostdeutsche angelehnt. Aber bevor wir darüber sprechen, uns da austauschen, und ich habe ja tatsächlich doch so die ein oder andere Anekdote da mitgenommen, du mit Sicherheit auch, und ich muss sagen, ich war einfach mega begeistert, habe ich aber noch ein paar andere Punkte auf der To-Do-List für unsere Aufnahme heute. Und das sind zum einen ein paar, wie sagen meine Lieblings-Hosts, Podcast-Hosts das so gerne, hausmeisterliche Sachen, die quasi unsere Hörenden betreffen. So ein bisschen Community-Ankündigung auch, aber nicht in Form von einem Event, sondern in Form von Neuigkeiten zum Podcast oder zu den Möglichkeiten, den Podcast zu konsumieren und zu hören. Und ich habe ein paar Sachen mitgebracht, die mir jetzt über die letzten Tage per Pressemitteilung reingeflattert sind oder ich halt sonst irgendwie so wahrgenommen habe. Jetzt aber, bevor ich das anreiße, eine kurze Frage noch in deine Richtung. Hast du irgendwas, was wir noch mit beachten müssen oder springen wir danach dann direkt zu unserem großen Themenpunkt Fahrwerkseinstellungen mit Lars Sänger?
Wir springen danach direkt zu dem Themenpunkt Fahrwerkseinstellungen Lars Sänger. Wir hätten zwar jetzt eigentlich noch verkünden müssen, Gewinner oder Gewinnerin des Gewinnspiels rund um den Reiseverführer zur Isle of Man. Die Auswertung habe ich allerdings vor dieser Folge nicht mehr hinbekommen, ist aber auf dem Schirm. Die Person wird eh schriftlich benachrichtigt und für alle anderen heißt es, hey, registriert euch mal noch schnell in den Newsletter, denn es kommt jetzt demnächst wieder einer und da erfahrt ihr nochmal weitere Branchen-News, weil ansonsten ist gar nicht so viel passiert. Mit meinem Kaufwunsch bin ich leider immer noch nicht weiter rund ums Motorrad. Das Wochenende war auf jeden Fall nochmal Impulsgeber genug, wenn man dann nämlich die ganzen Verbrennungsmotoren und wunderschönen Schönheiten im Laden von Lars Sänger sieht, dass mich das Ganze eher noch unschlüssig werden lässt. Aber egal, starten wir also mit den von dir benannten Punkten, den Hausmeister-Service.
Ja, pass auf. Also, das Hausmeisterliche betrifft die Verfügbarkeit von unserem Gasgeflüster-Podcast. Die Saison startet, wir werden im Moment ja gerade auf allen Kanälen, also wir, das sind wir als Community und Motorradfans, zugebombt mit Neuigkeiten und Informationen und Neuvorstellungen und vor allen Dingen auch Werbekampagnen. Und auch bei uns im Podcast gibt es natürlich immer wieder die ein oder andere Werbeeinblendung und wir haben schon sehr oft gehört, und das Feedback aus der Community bekommen, dass es doch bitte im Idealfall eine Gelegenheit geben soll, den Gasgeflüster-Podcast komplett ohne Werbung zu hören. Und ich habe mich jetzt die letzten Tage dran gemacht und das eingerichtet und wir haben den Gasgeflüster-Podcast jetzt auch auf Steady. Die meisten von euch werden das nicht kennen, ist eine deutsche Plattform, deutscher Anbieter und sind darauf spezialisiert, eben Podcasts oder Bloggern ein Zuhause zu bieten und vor allen Dingen deren Community Zugang zu Sonderinhalten oder eben zu speziellen Varianten des eigentlichen Formats ohne Einblendung, ohne, wie man es auf YouTube kennt, mit diesen Werbeunterbrechungen oder eben bei uns im Rahmen mit diesen klassischen Werbeeinschaltungen. Das haben wir jetzt eingerichtet und da knüpft sich natürlich eine kleine Subscription-Mitgliedschaft dran. Und wer jetzt in Zukunft Gasgeflüster hören möchte, findet dazu alle Möglichkeiten und Informationen über den Link in den Shownotes. Die wichtigsten gebe ich euch jetzt hier aber natürlich mit, denn wir haben nicht nur die Möglichkeit, Gasgeflüster jetzt ohne Werbeeinschaltung auf diesem Weg anzubieten. Nein, es gibt auch ein kleines Special für diejenigen, die sich für diese Variante Gasgeflüster zu hören entscheiden. Denn wir haben natürlich unsere Podcast-Portale, ne, über die die meisten uns hören. Wir haben YouTube. Und dieses Steady-Tool bietet uns aber auch die Möglichkeit, ein Sonderfeature freizuschalten, und zwar, dass jeder, der bei Steady eine Mitgliedschaft macht, die Folge sofort zu hören bekommt, wenn ich sie fertig geschnitten habe. Also es muss nicht mehr gewartet werden bis zum Sonntag, bis zum Eröffnungstag, Super spannend, vor allen Dingen dann, wenn wir Gäste haben oder mehrere Aufnahmen pro Woche, dann kann man sich quasi diese Zeit sogar verkürzen. In dem Moment, wo die Aufnahme fertig ist, wird sie bei Steady hochgeladen und ist dort verfügbar. Also hier ein kleiner super Bonus, direkte Verfügbarkeit für alle Hardcore-Gasgeflüster-Fans. Und ich hatte angedeutet, das ist natürlich an eine Mitgliedschaft gebunden, das aber wirklich zu einem super schmalen Kurs kostet, wenn man sich für die längere Abo-Variante entscheidet, quasi 1 Euro pro Folge, 4 Euro pro Monat und damit eine super günstige Option, sich da quasi den Werbetrist zu ersparen. Noch ein kleiner Mehrwert für diejenigen, die das nutzen. Es gibt dann quasi zu jeder Online-Stellung eine E-Mail-Notification. Also ihr kriegt dann auch immer mit, direkt wenn die Folge zur Verfügung steht, könnt dann reinhören und dort unsere Specials genießen. Und Specials ist der richtige Aufhänger. Ich bin natürlich auch dran, das noch ein bisschen auszubauen. Und vielleicht bauen wir ja diesen Community-Gedanken, über den wir später noch sprechen werden, auch bald im digitalen Raum aus. Jan guckt ganz verwirrt. Ich hatte das aber schon mal angedeutet, ist aber schon ein paar Monate her. Es hat jetzt leider lange gedauert, bis wir das eingerichtet haben. Aber so viel erstmal hier die Informationen zu unserer neuen Steady Gasgeflüster Mitgliedschaftsoption.
Und das ist kein OnlyFans. Noch nicht.
Noch nicht, noch nicht. Wer weiß. Also da gibt es mit Sicherheit, also es ist ein geschlossener Bereich. Man kann zwar auf der Seite vorbeischauen und sieht dann quasi auch die Möglichkeiten, aber man kann in die Beiträge natürlich nicht reingucken. Vielleicht gibt es ja irgendwann dann verpixelte Optionen und Jan, unten ohne, oben ohne kennen wir ihn ja schon. Wer weiß. Aber ihr könnt es ja mal schreiben, ob ihr vielleicht auf OnlyFans-Style-Content auch Lust habt. Wir sind jung und brauchen das Geld, wobei wir sind nicht mehr ganz so jung, aber das Geld brauchen wir trotzdem. Vielleicht erniedrigen wir uns ja noch ein bisschen in diese Richtung.
Ja, lieber nicht, lieber nicht. Sprechen wir über Motorräder. Michel, du hattest noch irgendwas anderes im Gepäck, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bevor dann das Thema kommt, bei dem ich mitreden kann.
Ja, absolut. Und zwar, wichtige Notification für diejenigen, die sich immer freuen, wenn wir hier auf dem Kanal über MotoGP reden. Da gab es nämlich diese Woche 2 Neuigkeiten. Zum einen habt ihr ja alle mitbekommen, The Donald, die Orange aus den USA, aus dem Weißen Haus, bombardiert gerade wild in der Gegend rum und das betrifft tatsächlich auch den MotoGP-Kalender, denn eigentlich wäre Mitte April der Lauf in Katar gewesen, der wurde jetzt aus Sicherheitsgründen auf Ende November verschoben. Das bedeutet, dass wir jetzt eine relativ lange Pause haben. Wir haben jetzt 2 Grand Prix. Heute ist ja der erste Grand Prix wieder in Brasilien auf dem Kurs von Goiânia. Also ich kann es kaum aussprechen, sehr viele Vokale, wenig Konsonanten, Zungenbrecher für mich. Und Übertragung, falls ihr das jetzt am Sonntagmorgen schon direkt hört, geht los 15.20 Uhr auf Servus TV, das MotoGP-Rennen um 19 Uhr. Also wenn ihr da reinschauen wollt, habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit. Und wie gesagt, jetzt eine lange Pause dann erstmal. Nachdem wir Ende März das Rennen in Austin gesehen haben, sind dann erstmal 4 Wochen Unterbrechung. Aber in Austin gibt es noch ein kleines Highlight und das will ich hier auch noch mitnehmen, wenn ihr das schauen wollt. Da werden nämlich zum ersten Mal im MotoGP-Rahmen die Bagger starten, also diese krassen Harley-Indian V2-Motorräder, die wir ja schon das eine oder andere Mal hier in dem Rahmen auch thematisiert haben, mit Thilo Günther unter anderem. Also ganz, ganz wildes Ding, wird dann im MotoGP-Rahmen als World Cup starten. Da die Premiere in Austin in Texas, heute in einer Woche, also am 27. bis 29. März beim Grand Prix in den Vereinigten Staaten. Und so viel kurze Informationen zum MotoGP-Thema. Jan, hast du da noch, wirst du dir diesmal die Zeit nehmen, um MotoGP gucken? Beim letzten Mal war ich ja sowas von entrüstet, dass du nicht die Gelegenheit wahrgenommen hast, in den ersten Grand Prix des Jahres zu schauen. Also ich war ja am Boden zerstört.
Ja, also tatsächlich finde ich die Zeit, 19 Uhr am Sonntag, super sexy, die könnten sie irgendwie häufiger machen. Das könnte tatsächlich dazu führen, dass ich mir das auch mal anschaue, weil das ist dann irgendwie ganz gut, finde ich, da ist man noch nicht so ganz in komplett Feierabendlaune, aber hat den Tag irgendwie gut nutzen können, dann ist das ein richtig geiler Ausklang des Wochenendes, möchte ich sagen. Und du hast ja eben Bagger Race und Thilo Günther angesprochen, der hier bei uns schon zu Gast war. Brachte mich zum Thema, dass ich eigentlich die ganze Zeit während der kalten Tage, die jetzt hoffentlich mal vorbei sind, ansprechen wollte. Ihm habe ich nochmal, oder ihm bin ich weiterhin gefolgt, auf Social Media, für alle, die es noch nicht machen, auf jeden Fall eine Empfehlung, weil der ist ja auch wieder wild unterwegs. Und während der Winterzeit war der ja auch mal wieder bei Bosnien, bei Enduro Spirit. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest.
Aber
und,
natürlich.
Die haben ja dieses Jahr, erstmalig diese Saison, auch Winter Rides, nenne ich es jetzt mal, angeboten oder Winter Enduro Touren. Die hatten ja im Jahr davor schon mal eine Beta gekauft, die statt hinten ein Hinterrad einfach so einen Kettenantrieb hatte. Und die haben sie jetzt in mehrfacher Ausfertigung dort rumstehen und haben diese Saison tatsächlich mal eröffnet. Und es war völlig wild. Hast du die Videos dazu gesehen, die Tilo da gepostet hat, die man natürlich auch auf dem Kanal von Enduro Spirit sehen kann?
Ja, aber natürlich habe ich das verfolgt und mir war einfach, also mir war ein bisschen kalt und heiß zugleich, muss ich sagen, wenn ich ihn da so beobachtet habe. Kalt natürlich, weil du dort in Bosnien, es ist ja so zwischen 1500 und 2500 Meter hoch gelegen. Das war ja quasi Tiefschnee, Champagne Powder Aktion des Todes. Also wenn du richtig Bock auf Schnee hast, aber keinen Skifahren möchtest, bist du da, glaube ich, genau richtig. Und es war halt einfach mega spektakulär zu sehen, wie sie da mit diesen Dingern unterwegs waren. Teilweise irgendwie mittags an Hütten angekommen, die meterhoch zugeweht waren und sie mussten dann quasi übers Dach klettern und den Kamin freimachen, damit sie überhaupt da irgendwie sich verpflegen konnten, weil das halt einfach so zugeschneit war. Also es war wirklich im hintersten Winkel super, super spektakulär. Und natürlich dieses Snowbike-Fahren, absoluter Hammer. Also was habe ich Bock drauf gehabt? Unglaublich.
Ja, ich dachte mir das auch. Alter, das sah so geil aus, Mann. Auch ganz anstrengend. Ich habe ihn dann auch mal geschrieben und gefragt. Und er meinte so, ja, es ist schon ein bisschen wild, weil du dich halt richtig in die Kurve reinlegen musst. Also vorne ist natürlich auch kein Rad, das muss man dazu sagen, sondern so ein Schlitten, wie man ihn auch von
so
diesen
Kufe,
Skidus
ja.
oder kennt. Und da sagt er, er braucht schon ein bisschen Kraft, aber dann ist das Fahrgefühl doch verhältnismäßig ähnlich. Es braucht bloß auch wirklich Erfahrung, weil du bei den Dingern mehr denn je dieses klassische if in doubt, flat out, also wenn du irgendwie gerade am Zweifeln bist, dann gib einfach Vollgas, dann kommt ja die Stabilität, an den Tag legen musst, weil du halt eben auch einen gewissen Auftrieb, nenne ich es mal, vorne auf der Kufe brauchst, um über den Schnee zu fahren. Also spektakuläre Bilder auf jeden Fall. Ich bin halt auch immer so im Zwiespalt. Auf der einen Seite ultra geil und richtig Bock, aber ich habe einfach keinen Bock auf Frieren. Und ich frage mich da, was machst du da? Ne? Weil wir beide wissen, wenn es beim normalen Endurofahren kühl ist, dir wird dann schon warm, spätestens wenn dir das Ding einmal umkippt und du es hochheben musst. Und wenn du da jetzt aber fährst und wirklich bei Minusgraden dann doch mal irgendwie 40, 50, 60 km/h auf dem Tacho hast, Junge, brauchst du warme Klamotten, dann darf dir das Ding aber auch nicht einmal umfallen, weil in den warmen Klamotten das Teil aufzuheben, na, viel Spaß auch.
Das habe ich mich wirklich auch gefragt, denn es ist ja nicht nur dieses Aufheben und das Schwitzen, sondern du bist ja logischerweise auch im Schnee, ne? Also das heißt, du bist warm, der Schnee rutscht dir dann doch mal irgendwo rein und ich bin mir sicher, das läuft natürlich nicht immer alles astrein und super geschmiert. Das heißt, du hast dann auch mal Schnee in der Buchse und das Zeug schmilzt ja dann auch, ne? Also du bist auf jeden Fall nass bis zu einem gewissen Punkt oder zu einem gewissen Grad und also ich weiß jetzt nicht, wie gesund man das durchsteht, wenn man das nicht gewohnt ist und da ständig irgendwie absteigen muss. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, die abgehärteten Jungs da in Bosnien, die müssen das ja fortlaufend machen. Ne? Die waren ja den Winter über unterwegs und scheint das ja auch irgendwie verkraftet zu haben. Vielleicht ist es einfach nur das Talent oder halt jede Menge Slipowitz, der da abhärtet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nochmal eine extra Challenge. Und wenn man sich den Schnee anschaut, ne, da muss es ja wirklich teilweise, keine Ahnung, minus 15 Grad gehabt haben. Das war ja absurd. Also richtig Winter Wonderland.
Brutal. Was aber bei den Motorrädern sehr gut funktioniert, ist das Fahrwerk und damit sind wir bei der Überleitung zu unserem heutigen Hauptthema.
Nee, das wollte der Jan jetzt reinbauen, aber ich hatte gesagt, ich habe ja noch eine Geschichte von Motorrad mitgebracht, die ich dich jetzt unbedingt fragen muss.
Ah, Mann. Also, ja, du hast total recht, aber ich fand die Überleitung trotzdem schön. Bewahren wir sie uns auf für unser Hauptthema danach. Nehmen wir das mal nochmal an.
Aber absolut. Erinnert dann einfach dran, dass Jan schon eine Überleitung Richtung Fahrwerk gemacht hat, genau. Einen Punkt haben wir nämlich noch vergessen, denn Tilo war schon wieder unterwegs und zwar wieder im Schnee. Ich glaube, er war in Villingen mit der Ducati, um da einen Skihang, aber mit normaler Bereifung hochzubrettern. Hat er jetzt am Wochenende so ein Event teilgenommen. Ich habe das auch nur immer so sporadisch in den Stories verfolgt. Ist dann tatsächlich dort auch, glaube ich, aufs Podest gefahren. Ich glaube sogar seine Kategorie gewonnen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also wirklich wieder mal ein Grund, Tilo hier in den Podcast einzuladen. Wir werden zwar jetzt deutlich besser und wärmer von den Temperaturen, das Wetter wird besser, aber vielleicht können wir mal so ein Winter-Wonderland-Spezial mit Tilo Günther machen. Der hat ja genug Motorrad-Erfahrung jetzt im Winter gesammelt. Da kann ich noch eine Anekdote erzählen vom Zero XE-Fahren im Schnee und dann haben wir da eine Winterfolge komplett. Aber jetzt Haken dran ans Winterliche. Wir gehen in den Motorrad-Bereich und zwar volle Kanne. Heute Morgen kam eine Pressemitteilung und zwar zur Motorradleserwahl 2026. Hochoffiziell, also wie gesagt, Pressemitteilung gewesen, vermerkt, ganz, ganz solide die ganze Geschichte, 46.737 Teilnehmer, das sogar notariell bestätigt, also ein Riesending. Und die haben, wie jedes Jahr, ne, die beliebtesten Motorräder und die Produkte und Marken und sowas gewählt. Und es ist natürlich noch nicht alles bekannt, weil nur die Pressemitteilung, die Artikel kommen jetzt erst in den Ausgaben 27. März und 10. April von Motorrad, also Ausgabe 8 und 9, da gibt es dann alle Details. Ein paar Teaser haben sie in dieser Pressemitteilung aber schon drin gehabt. Und was mich natürlich sofort gereizt hat, war das Aufregerthema für Jan, BMW. So, ne? Es gab 13 Rubriken, Motorradrubriken. Und BMW ist jetzt ja inzwischen in sehr vielen Rubriken vertreten, spätestens jetzt mit der F450 GS. Ne? Was meinst du denn, in wie vielen Rubriken BMW da den Testsieg bzw. den Leserwahlsieg, muss man ja an der Stelle sagen, einheimsen konnte? 13 Rubriken, 13 Motorradrubriken.
13 Rubriken?
Ja.
Sagen wir doch mal andersrum. Ihr könnt jetzt natürlich nicht alle Rubriken nennen, aber so ein paar kann man ja schon mal abziehen, die sie auf gar keinen Fall gewinnen. Und das ist so, keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es halt irgendwie diese Chopper-Klasse, jetzt werden sich wieder alle aufregen, Chopper ist nicht der Chopper, aber ihr wisst, was ich meine, also irgendwie so da, wo Harley-Davidson vorne mit dabei ist, da sind sie raus. Superbikes gewinnen sie, glaube ich, auch nicht. Da gibt es einfach zu viele geile Aspiranten.
Ja, aber es vielleicht gibt auch die geile M1000RR, ne? Oder S1000RR. Hm?
Ja, aber ich glaube trotzdem,
die M-Sieger, da, so, ne? Weltmeister-Moped.
Könntest du aber genau sagen, Ducati in der MotoGP. Es ist ein Punkt, aber ich muss ja trotzdem Abstrich machen, die werden nicht alle 13 gewinnen. Und wenn doch, raste ich hier völlig aus. Also, die zwei nehme ich jetzt mal ab. Was könnte man denn noch so abziehen? Naja, so diese kleinen, volumigen Dinger, ich weiß nicht, vielleicht das ist nur eine Kategorie bis 125 oder bis 500 Kubik oder sowas. Da gibt es auch andere, die das besser können. KTM 390, was weiß ich, Supermotor, auch noch eine Klasse. Also, Lirum Larum, ich will euch jetzt gar nicht langweilen. Ich sag, die haben in 6 Kategorien gewonnen.
Aber sehr nah dran. 7. Also sie haben...
Ah, Mist, wollte ich zuerst sagen. Dann dachte ich so, nee, die können nicht über die Hälfte gewinnen. Das kann nicht sein. Und zack, haben sie es aber doch.
Absolut. Und Motorrad schreibt dazu eben auch, BMW setzt erneut ein Ausrufezeichen. Der bayerische Hersteller gewinnt eben in 7 von 13 Kategorien und behauptet damit erneut die Führungsposition. Was ich halt schon sehr, sehr beachtlich finde. Ne? Vor allen Dingen, weil du ja sagst, ne, das Portfolio bei BMW ist natürlich schon ein großes, ein breites. Ne? Wir haben natürlich Naked Bike, wir haben Supersportler, wir haben die ganz krassen Reise- bzw. Touring-Motorräder, haben sie auch. Ne? Wenn du dir die K-Serie und sowas anschaust, ne, dann haben sie Roadster, es ist ja quasi alles da. Ich bin aber trotzdem überrascht, ne, dass da so viel BMW vorherrscht. Klar, wir sind natürlich in Deutschland BMW geprägt. Es gibt aber im Verlauf der Pressemitteilung aber auch ein paar Hinweise darauf, warum das eventuell so ist. Ne? Oder dass die Bewertung, die da stattfindet durch die Leser, nicht hundertprozentig valide ist. Da komme ich aber gleich dazu.
Aha.
Achtung, also hundertprozentig valide.
Gasgeflüster deckt auf.
Nein. Also im Sinne von objektiv, ne? Sondern das ist halt einfach, also natürlich ist Motorradfahren per se kann nicht ganz objektiv sein, ne? Weil es ja quasi um subjektive Eindrücke geht. Aber wir lassen die Bombe gleich platzen und ich erzähle, worum es geht. Es gibt aber einen ersten Hinweis darauf, ne? In der neu geschaffenen Klasse Sportler bis 990 Kubik. Da hat deutlich gewonnen die Ducati Panigale V2 bzw. V2S, was ich jetzt keine große Überraschung finde, denn ich bin es ja gefahren und muss sagen, diese neue V2-Generation von Ducati mit 120 PS ist einfach absoluter Riesenwurf. Da haben sie wirklich was super Solides auf die Beine gestellt, bzw. auf die Räder natürlich. Und jetzt kommt es, so, ne? Supersportler oder Sportler bis 990 Kubik. Ne, Ducati Panigale, letztes Jahr vorgestellt, ne, Anfang letzten Jahres, die V2 und gab es auch schon viele Informationen. Platz 2 und 3, und jetzt halte ich fest, KTM 99 RCR und MV Agusta Super Veloce 800S. Oder beziehungsweise 800 und 800S, beziehungsweise 898. So, Jan setzt die Stirn in Falten, ne, runzelt die Stirn. Jede Menge Stirnrunzeln hier und fragt sich, hä, was sind denn das für Motorräder?
Nein, die KTM habe ich sogar mitbekommen, weil die kommt doch erst noch raus, oder nicht?
Und da sind wir nämlich beim Punkt. Wir haben jetzt nämlich zwei Motorräder, die ganz, also, ne, eins ist ganz, ganz neu. Das
ja, andere bei der MV Agusta, die ist doch ewig alt, oder nicht?
Die ist ewig alt, aber die gibt es halt einfach, die fährt halt niemand so, ne? Das ist halt eine reine Optik- oder Bekanntheitswahl, ne? Also,
voll.
Es ist jetzt nicht so, dass die Leser so mega überzeugt sind von dem Produkt, ne, dass sie jetzt einfach 100.000 Kilometer gefahren sind oder einfach schon 1.000 Mal irgendwie gesehen oder was auch immer gehört haben. Es ist halt einfach nur, Das gefällt mir am besten. Da mache ich ein Kreuz und möchte dann im Idealfall, die verlosen da ja auch immer Riesendinger so, ne? Wie hier, keine Ahnung, Motorräder und Lederkleidung und dies und das und hast du nicht gesehen, ne?
Das ja, finde ich. Ganz ehrlich, wer das mal gewinnt, der sollte sich mal bei mir melden, weil ich weiß noch, als ich in der Schule war und gerade auf den Führerschein gespart habe, habe ich an jedem fucking Gewinnspiel teilgenommen, das irgendwie mir vor die Nase kam, und es waren viele. Ich habe Postkarten verschickt, irgendwie meine Adressdaten komplett blank gegeben, bei irgendwelchen dubiosen Scheiß aus Nigeria oder so gesagt, alles klar, ja, ich klicke da drauf, wenn ich dafür eine Kawasaki gewinne und was auch immer. Und allein aufgrund der Anzahl an Gewinnspielen, an denen ich teilgenommen hätte, hätte ich mindestens mal 2 gewinnen müssen. Was ist passiert? Natürlich habe ich kein Motorrad gewonnen. Deswegen, wenn ihr wirklich mal jemals bei so einem Gewinnspiel ein Motorrad gewonnen habt, dann schreibt mir mal bitte, ich freue mich für euch und mit euch und möchte trotzdem wissen, was ihr da gemacht habt. info@gasgeflüster.de, gerne eure Erfahrung dazu oder hier unter den Instagram-Post dazu, weil das finde ich faszinierend. Egal, zurück zur Wahl, zurück zu dir.
Ja, also fühle ich völlig, war ja damals sogar so, ne, dass ich in den Kiosken, die es damals noch gab, gegangen bin und an den verschiedenen Heften die Postkarten rausgelöst und geklaut, damit ich mehr Optionen zum Dings habe, weil kaufen konnte ich mir die Hefte natürlich damals nicht, war ja armer Student, ne, oder armer Schüler. Also auch das kann ich super nachvollziehen, 1 Million Gewinnspiele gemacht, nie irgendwas gewonnen, sehr suspekt, sehr dubios. Aber du hast mit Kawasaki noch eine Bemerkung gedroppt, die jetzt hier eine super Überleitung ist, denn die Kategorie Modern Classic, und das finde ich wiederum beachtlich, und hier schwingt dann vielleicht sogar ein bisschen durch, dass Leute wirklich Erfahrung haben und das Motorrad hoch einschätzen, einfach aufgrund der Qualitäten. Modern Classic gewinnt Kawasaki mit der Z900 RS bzw. SE zum 9. Mal in Folge. Das finde ich halt auch krass, dass du mit, also allein die Tatsache, dass dieses Modell halt einfach so lange da ist, und es ist ja mehr oder minder optisch unverändert, ne? Ein bisschen Design-Update, dies, das, ne? Also Lack-Update vielmehr. Ansonsten ist die Form ja mehr oder minder identisch. Und das zum 9. Mal in Folge gewinnt und damit auch der einzige japanische Hersteller ist, der auf den Platz 1 gesprungen ist. Total verrückt. Also,
ja, krass.
Richtig, richtig krass. Also da würde ich sagen, okay, da scheint das schon wieder valide. Und jetzt machen wir aber den Sprung hin zu Produkten und Technik in diesem Motorradbereich. Und unter anderem wurde gewählt Technikzubehör. Und da hat die GoPro die Kategorie Actioncams gewonnen mit 56,7% Anteil der Stimmen. Wo ich halt einfach denke, das kann überhaupt gar nicht sein. So, ne? GoPro war in den letzten Jahren so scheiße, ne? Alle anderen Hersteller haben inzwischen bessere Kameras für weniger Geld, die in jedem Umfang oder in jeder Hinsicht einfach besser sind. Es kann objektiv nicht sein, dass GoPro hier die Mehrheit
kassiert. Ja, aber guck mal, wir beide machen doch das Ganze und das lässt doch die Marketingherzen höher schlagen. Weil GoPro war früher Innovator, sind so die Ersten, die überhaupt das Thema Action-Segment in die Breite gebracht haben. Und da merkst du einfach, genauso wie du halt sagst mit den Motorrädern, jetzt die KTM oder die MV Agusta, das sind halt einfach Dinge, die im Kopf bleiben, und da geht es ja gar nicht um die technischen Features. Also es zeigt es ja bei allen Modellen. Ja? Es geht ja gar nicht darum, ist das jetzt wirklich objektiv geil, sondern du denkst einfach, okay, was kennst du? Und ich meine, GoPro ist ja so wie Tempo, so wie Nutella. Da ist einfach, die Marke steht ja für so viel mehr. Das heißt, wenn die Leute gefragt sind, ja, welche Kameras sind die geilsten, selbst wenn das gestützte Antworten sind, das heißt, es gibt Antwortmöglichkeiten, aus denen sie wählen können. Jeder kennt GoPro. Wenn es gut läuft, kennen die Leute noch irgendwie DJI, aber dann hört es doch auch ganz schnell auf. Ich wüsste zum Beispiel gerade auch aus dem Stegreif keinen dritten Hersteller.
Sag mal, Jan, wie läuft eigentlich deine Suche nach einem neuen Motorrad? Die Saison steht jetzt ja vor der Tür.
Ja, du weißt doch, Geld ist knapp und ich suche halt eine wirklich gute Gebrauchte, aber machen wir uns nichts vor, mein Technik-Know-how ist eher nicht so gut und bei den richtig guten und günstigen Angeboten habe ich immer ein nicht so gutes Gefühl.
Ja, das fühle ich tatsächlich komplett, denn du kannst dich ja sicher an die Odyssee mit meinem Transporter erinnern. Wenig Kilometer, nur ein Vorbesitzer und auf den ersten Blick war das Ding ja der Deal des Jahres, hat sich dann aber zum Kostenmagnet entwickelt und inzwischen einige tausend Euro gekostet und unbekannte Vorschäden gab es auch.
Stimmt, das war ein richtiger Reinfall. Besonders ärgerlich ist ja, dass die guten Angebote oft mehrere Vorbesitzer haben und dann ist es immer besonders schwierig, auf Nummer sicher zu gehen und wirklich was über den Fahrzeugzustand zu erfahren.
Na, bis jetzt.
Hab ich schon wieder was verpasst, Michel? Was gibt's Neues?
Absolut, denn mit Car Vertical ist die Zeit der Unsicherheit in dem Fall endlich vorbei. Egal ob Auto, Transporter, Wohnmobil oder in unserem Fall natürlich Motorräder, mit Car Vertical kannst du die Historie eines jeden Fahrzeugs in Sekundenschnelle prüfen. Einfach auf carvertical.com die Fahrzeugidentifikationsnummer eingeben. Die findest du übrigens im klassischen Fahrzeugschein. Und carvertical ermittelt aus einer Vielzahl von Datenfällen, ob dein Wunschfahrzeug tatsächlich ein Schnäppchen ist oder sich zum Werkstattgarant entwickelt. Und das ist egal, ob es um Unfallschäden geht, Diebstahl, Kilometerstand, die Originalausstattung oder sogar echte alte Fahrzeugbilder. Auf carvertical erfährst du alles, was du unbedingt zur Geschichte deines Fahrzeugs wissen musst.
Mega nice, aber das kostet bestimmt wieder richtig viel Kohle oder es gibt irgendeine Abo-Falle.
Na, auch da brauchst du dir keine Sorgen machen, denn bei carvertical erkaufst du entweder eine einzelne Prüfung oder ein Paket von 3 Checks. Es gibt also kein Abo und auch keine versteckten Kosten. Mit unserem Code GAS20 bekommst du sogar noch 20% Rabatt auf deine ersten Checks.
Hammer, jetzt habe ich richtig Bock auf Frühling und vor allem ein neues gebrauchtes Motorrad. Wie heißt die Website nochmal?
carvertical.com, also carvertical.com. Am besten gehst du aber einfach über den Link in den Shownotes. Und was mir gerade einfällt, falls du doch kein Motorrad kaufst, gibst du den Gasgeflüster-Rabattcode GAS20 am besten an deinen Papa weiter. Denn der sucht bestimmt was Neues, nachdem du ihm jetzt sein zweites Motorrad abgeluchst hast.
Ja, ich glaube, da wird er sich richtig freuen.
Also ich bin überrascht, dass du DJI nennst und nicht Insta360. Weil Insta360 jetzt ja... Also vielleicht liegt es daran, dass DJI seit vor, weiß nicht, 2 oder 3 Tagen eine massive Werbedruckkampagne für die verschiedenen Produkte macht und auch mit so vergleichenden Werbung. Also es ist im Moment gerade Instagram-seitig all over the place. Überall siehst du im Moment gerade diese Collab-Werbung mit Insta360 und irgendwelchen Creatern. DJI meinte ich natürlich. DJI macht das gerade. Insta360 hat das gemacht, so, ne? Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass du das jetzt im Schirm hast, anstatt Insta360, die eigentlich in den Medien so die präsenteren sind und eigentlich in den letzten Jahren auch mit diesen 360-Grad-Kameras so ein bisschen die Wahrnehmung und den Markt dominiert haben. Also, Chapeau, dass du da zuerst an DJI denkst und dir das Insta360 gar nicht eingefallen ist. Aber egal.
Siehst du das Thema. Also, es ist einfach Marketing hoch 10 in manchen Bereichen. Da zählen dann gar nicht die Features. Lasst euch auf jeden Fall nicht verblenden. Ich bin darauf gespannt, die genaue Auswertung dann zu lesen. Und also muss man jetzt einfach auch neidlos erkennen. 7 von 13 Plätze gehen am BMW. Chapeau. Nach München in die bayerischen Motorenwerke.
Ich würde auch wetten, dass die F450 GS in der Rubrik unter 500 Kubik da vielleicht sogar schon irgendwie dabei ist. Also einfach, weil sie halt jetzt da ist. So, ne?
Habe ich mir auch gedacht, traurig wäre es.
Also es ist natürlich eher eine Herstellerwahl. Die können sich jetzt freuen und einen Pokal oder ein Podest, einen Pokal irgendwo ins Regal stellen und wieder was gewonnen haben. Sind jetzt aber nicht unbedingt so hundertprozentig die validesten Tendenzen für die Kaufentscheidung des nächsten Produkts. Also das an der Stelle schon mal mitgegeben. Guckt euch da noch andere Sachen an. Und jetzt, wenn es um valide Informationen, Zahlen, Daten, Fakten geht, haben wir natürlich den Übergang endlich, um über das zu sprechen, was wir hautnah und am eigenen Leib erfahren durften letztes Wochenende in Korbusen. Da sind wir wieder hier im Osten bei Lars Sänger.
Nämlich die Yamaha XSR 900 GP. Ha! Weil die Überleitung kamen wir in dem Kontext gerade noch. Wir hatten über Motorräder und geiles Aussehen gesprochen und so viel kann man schon mal sagen. Wir waren auf dem Fahrwerksseminar bei Motorradger. Ich glaube, das wurde jetzt deutlich. Da gibt es auch einiges zu berichten, aber damit auch verbunden in den heiligen Hallen vom Lars, der da alle möglichen Yamaha-Modelle rumstehen hat. Und da muss ich mal sagen, die begrüße er nämlich mal direkt zu Beginn, wenn man dort reingeht. Der hat dort eine schöne schwarz-rote Yamaha XSR 900 GP stehen, für alle, die jetzt gerade mit dem
Küchenlicht anfangen. Sie ist weiß-rot, muss man dazu sagen, aber das macht nichts.
Schwarz-weiß, weißt du, das ist...
alles das Gleiche.
Ja, sind alles auch irgendwie Farben einfach. Das ist das Sport-Heritage-Modell, wird man wahrscheinlich nennen. Also ein Sportmotorrad, das aber eben auf sehr alt gemacht ist. Wenn du davor stehst, denkst du, das ist irgendwie so ein Metallhaufen aus den 90er Jahren, so wirkt das irgendwie. Wir hatten hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen und ich habe sie jetzt tatsächlich aber das erste Mal so richtig in Natura und live gesehen. Und ich muss sagen, ich glaube damals, als ich sie auf den Bildern gesehen habe, war ich immer so, bah. Und als ich sie jetzt live gesehen habe, fand ich es richtig geil. Fand es richtig, richtig geil. Richtig cooles Motorrad. Ich hätte richtig Bock, das mal auszuprobieren, weil mich die ganze Zeit die Fragestellung umtrieb, kann ein Motorrad, das so aussehen, fahren wie ein modernes Motorrad? Weil von außen sieht es ja wirklich einfach, oder? Stimmst du mir zu, aus wie so ein kranker Metallhaufen, bei dem du einfach richtig arbeiten musst, um es von links nach rechts zu bringen. Wie auch immer, du suchst eigentlich nur den Chokehebel, um da vorm Start irgendwie erst nochmal den Vergaser entsprechend einzustellen. So. Ist aber nicht so. Es ist ja ein hochauflösendes TFT-Display. Sieht geil aus. Fand ich gut.
Mir gefällt sie auch, muss ich sagen. Also, du hast natürlich völlig recht, es ist halt ein sehr ausladendes Motorrad, große Frontverkleidung, relativ voluminöses Heck, was man heute ja gar nicht mehr so in dem Rahmen hat. Dadurch wirkt es natürlich recht schwer und schlecht zu fahren, aber die Basis ist ja, was ist denn die Basis? Was ist die Basis? Ist es die MT-09? Ich glaube, es ist die MT-09 ist die Basis. Ich hoffe, ich setze mich jetzt nicht in die Nesseln, aber es sollte die MT-09 sein. Und damit ist es natürlich ein modernes Motorrad, was unter diesem Retro-Kleid sich versteckt und auch einfach sehr, sehr gut fährt. Ne? Wir sind so in dieser 120, 130 PS-Klasse. Dreizylinder klingt dann entsprechend auch noch gut. Ich muss aber sagen, meine Eindrücke zum Thema Fahren sind rein theoretischer Natur, denn ich bin es tatsächlich noch nicht gefahren. Ich bin zwar die MT-09 gefahren, aber nie die GP-Version der XSR. Also könnte ich mir aber auch vorstellen. Also das könnte dir stehen. So, ne? Ich meine, wie oft haben wir das schon gesagt, ne? Dass Jan ein alter Mann in einem jungen Körper ist, warum soll er nicht ein junges Motorrad in einem alten Kleid fahren? So, das würde doch einfach sehr, sehr gut passen, finde ich.
Ich finde es so schön, dass du sagst, wir haben das immer gesagt, eigentlich sagst es immer nur du, ich fühle mich eigentlich alt in einem alten Körper.
Ja, ich aber und die Community, der Rest da draußen, der dich jetzt schon sehr oft gehört hat.
Aber vielleicht wird es ja was für die Ausfahrt. Ich denke bloß, wenn du so ein Motorrad hast, bräuchtest du eigentlich auch so einen alten Lederkombi, so ein bisschen wie Wheelie Conny ihn beispielsweise hat, also der auch wiederum einfach schwer aussieht. Also kennst du diese alten Lederkombis? Ich finde, die sehen einfach immer schwer aus. Wenn du die so vor dir siehst, dann denkst du so, boah.
Die sehen vor allen Dingen eng und unbequem aus.
Ja, so 3 Zentimeter Rindslederhaut oder so, keine Protektoren, dafür einfach nochmal eine Ladung Leder draufgeklatscht und dann maximal zweifarbig, ohne irgendwie viel Details und Perforation. Also das wäre der Look, den man auf jeden Fall haben müsste. Wo fangen wir an? Erstmal Wahnsinn, dass da wirklich 30 Leute hingekommen sind, völlig verrückt. Unter anderem vom Bodensee extra angereist und so viel können wir vorab verraten. Es war die Reise, glaube ich, auch allemal wert, das haben auch alle sozusagen bestätigt, aber auch zum Teil ganz tief aus Nordrhein-Westfalen, also quer durch die Republik. Richtig, richtig geil. Und es ging verdammt früh los. Ich glaube, wann sind wir gestartet? Um 9.
Punkt 9 war genau. 9 war Treffpunkt.
Alter Falter, also das an einem Samstag. Aber alle hochmotiviert, niemand zu spät, alle Bock drauf. Ah doch, 2 Personen waren zu spät. Die haben es aber angekündigt. Viertelstunde, bisschen Stau auf der Autobahn, ist irgendwie okay. Ging es dann los in den Hallen und sensationell, was der Lars dort aufgeladen hatte. Also wir waren mitten in der Werkstatt, 4 Bierzeltgarnituren, 2 richtig kranke, was waren das denn für Motorräder? R1 Rennstreckentrim standen da bereit, dann eine MT10, glaube ich, war das ja.
MT09, die neue SP-Variante sogar, ja.
09 SP-Variante sogar, super. Ganz viel Fahrwerkskomponenten, die dort rumlagen und ein super interessiertes Publikum. Ich muss allerdings vorab direkt mal einschätzen, als hätte es den Beweis noch gebraucht, habe ich wieder gemerkt, Jan, du bist und bleibst für immer die Person, die sagt, ja, ist schön und ich weiß, dass Fahrwerk super wichtig ist und höchsten Respekt vor allen, die daran schrauben, darf ich mich jetzt draufsetzen und losfahren. Das ist, glaube ich, das, weil es ging schon auch heftig zur Sache. Wir sind wirklich in die Tiefen eingetaucht. Wer es übrigens verpasst hat, Folge 202 sowas oder im Dreh oder 204, war Lars hier ja auch zu Gast in diesem Podcast und hat einen ersten Abriss übers Fahrwerk gegeben. Und das war schon sehr detailliert, sehr interessant. Und vor Ort sind wir da aber nochmal in ungeahnte Tiefen eingetaucht, wie so ein Gabelbestandteil. Und es war geil.
Ah, ja. So, ihr habt das gehört. Jan ist da, er war zumindest vor Ort, ist jetzt vielleicht geistig nicht so tief eingetaucht wie manch anderer und manch andere, denn wir hatten eine gemischte Gruppe, auch wenn nur eine Frau mit dabei war. Grüße gehen raus an Didi, die auch den weiten Weg auf sich genommen hat, von Mainz dahin gefahren, um sich da so ein bisschen weiter zu bilden und hat gemeint, sie hatte im Vorfeld keine Ahnung, jetzt hat sie ein bisschen weniger keine Ahnung, also hat da tatsächlich ein bisschen was mitgenommen und jetzt wäre das nämlich auch für mich so ein bisschen der Einstieg in die Thematik und das, was wir da im Tagesverlauf so mitbekommen haben. Jan, warum du am Ende des Tages für dich entschieden hast, dass das zwar alles super spannend und interessant war, aber auch schon festgelegt, du wirst dich jetzt nicht näher damit beschäftigen. Warum das ist, das werden wir vielleicht gleich noch so ein bisschen herausarbeiten. Aber vorher möchte ich dich fragen, so im Rahmen der Veranstaltung, was ist denn das Wesentliche, was du für dich mitgenommen hast? Ne? Also Ganz kurz zur Erklärung, Fahrzeug, Fahrwerk, Motorrad ist ja ein bisschen ein komplexes Thema und Lars hat sich da wirklich sehr, sehr viel Zeit genommen.
Und Martin,
uns da an die Thematik heranzuführen und auch so ein bisschen zu vermitteln, okay, was arbeitet denn da, was funktioniert denn da eigentlich, wozu braucht man was? Und jetzt eben die Frage an dich, was ist denn für dich so die größte Überraschung, Neuerung, Erfahrung, der größte Wissenszugewinn gewesen, den du im Rahmen dieses Tages mitgenommen hast? Was hat dich so am meisten vielleicht geflasht oder wovon hattest du gar keine Ahnung oder hast du vielleicht auch gedacht, ach krass, jetzt habe ich das endlich verstanden. Was war das denn?
Schwer zu sagen, weil es einfach echt sau viel Themen waren, die man sich da eingeben konnte. Ich glaube, das war aber auch schon nach dem Podcast mit ihm so. Am Ende einfach die Erkenntnis, hey, es ergibt total Sinn, da auch Geld rein zu investieren. Aber bevor man halt einfach loslegt, sollte man mit dem Status quo arbeiten. Was für mich, glaube ich, so das Ding ist, ist die wesentliche Erkenntnis nochmal bei den Details, die er halt so benannt hat, dass es halt einfach nicht das eine Fahrwerk oder die eine Fahrwerkseinstellung gibt. Und vor allem, dass du schon ganz schön viel Glück haben musst, dass du einfach zu den Otto von Normalverbrauchenden gehören musst, für die ein Standardmotorrad ausgeliefert wird. Und vielleicht da ein Flash, das ist so eine Anekdote, die wird jetzt diesem Seminar überhaupt nicht gerecht von der Tiefe und so weiter, die sie hatte. Aber ich weiß noch, dass ich mir selbst mal die Frage gestellt habe, da war ich ein halbes Jahr im Ausland, ob ich mein Motorrad lieber auf dem Ständer stehen lasse, also auf so einem Montageständer oder einfach auf dem Seitenständer, was ich da mache, ob das Fahrwerk da irgendwie so drunter leidet. Und die erzählt haben, dass die Hersteller zum Teil die Mopeds in Japan verschiffen, in die Boxen packen, dazu die dann natürlich festspannen und die Gabel da einstauchen, das nur so kracht und die Dinger zum Teil ja 3 Monate so voll eingestaucht da drin stehen, dann in Deutschland geöffnet werden und das Fahrwerk einfach so tut, als wäre es jetzt gerade ganz frisch da zusammengesetzt worden. Das fand ich eigentlich ganz schön Eye-Opener, in dem Sinne von, wie viel man sich da einscheißt. Und wenn ich jetzt dabei so weiterrede, fand ich es irgendwie auch schon ganz schön geil zu sehen. Er hat ja auch vor Ort dann einfach mal am Fahrwerk ein bisschen rumgestellt und so weiter. Was einfach in Anführungszeichen 5 Klicks jetzt schon für eine Auswirkung haben, ja, dass du das auch wirklich sehen kannst. Du sitzt nicht mal drauf, du siehst einfach, was das für einen krassen Einfluss hat. Und dass es doch auch viele Anknüpfungspunkte gibt, eigentlich mal Dinge einfach auszuprobieren, ohne dass du gleich das Moped zerstörst. Und wenn du halt nicht Jan heißt, kannst du es eigentlich auch mal relativ easy wieder in die Ausgangssituation zurückbekommen.
Okay, das sind ja schon mal eine ganze Menge Punkte. Und einen muss ich da herausgreifen. Das war der zum Thema Glückslotterie als Motorradfahrer oder Motorradfahrerin, die richtigen Abmessungen zu haben, um perfekt auf dieses Motorrad zu passen. Denn wir haben ja schon mal eruiert, dass quasi natürlich das Motorrad ist wie, also oder eingestellt wird auf eine Durchschnittsperson. Und wir ja alle wissen, dass wir oftmals sehr weit weg sind vom Durchschnitt, sei es jetzt von der Größe, von der Länge der Gliedmaßen, vom Gewicht natürlich auch, von vielleicht auch den Proportionen und das einen massiven Einfluss auf das Thema Fahrverhalten und Fahrwerk natürlich hat. Und mir fällt dann so im Nachgang ein, naja, wenn du dir überlegst, okay, du gehst dir jetzt, was weiß ich, einen Pulli kaufen, ne, oder eine Hose kaufen, da gibt es ja quasi auch nicht eine Hose für alle, sondern es gibt ja quasi für jede Gewichts- und für jede Größenklasse die passende Hose. Und beim Motorrad ist natürlich dieser Bereich deutlich größer als bei Bekleidung. Aber auch da ist es natürlich so, wenn du halt eben 55 Kilo schwer bist und 1,60 groß, sich das im großen Rahmen von dem unterscheidet, was für jemanden Relevanz hat oder nötig ist, der einfach 1,95 groß ist und 150 Kilo wiegt. So, ne? Also da gibt es eine große Steuerung, aber die kaufen ja quasi alle das gleiche Motorrad und es ist eigentlich nur sinnig, sich den Gedanken zu machen, zu überlegen, hey, Moment mal, das kann ja gar nicht passen. So, ne? Das, irgendwas muss ja da sein, dass für mich eine Anpassung nötig wird, damit es richtig funktioniert. Und was ich auch sehr spannend fand in dem Zusammenhang, also jetzt haben wir quasi ja schon mal in Anführungsstrichen beschrieben, ne, dass es aufgrund der unterschiedlichen Größen und Gewichte sinnvoll ist, sich mit dem Thema ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Und dann kommt noch die Tatsache, was ich sehr spannend fand, dass die Motorräder laut der Aussage von Lars in einem falschen Einstellungsbereich für das Fahrwerk ausgeliefert werden, damit sie sich auf einer Probefahrt auf eine bestimmte Art und Weise anfühlen.
Stimmt, das fand, ja.
Das fand ich total faszinierend und das, was du quasi dort in diesem kurzen Proberahmen Probefahrtrahmen erlebst, ne? Also im Sinne von, du hast jetzt eine halbe Stunde Zeit, fährst dort vom Hof, fährst eine Runde durch den Ort, ne? Fährst vielleicht mal die Bundesstraße hoch und runter mit 120 und fährst dann wieder zurück, dass das nicht ansatzweise den Nutzungsbereich des Motorrads abdeckt und die Motorräder aber oftmals so eingestellt sind, dass sie halt quasi genau für diesen Zweck sich super agil und wendig anfühlen und du das Gefühl bekommst, boah, das ist ja ein richtig agiler Hobel. Und die Einstellung aber eigentlich gar nicht so ausgelegt ist, dass sie die normalen Alltagssituationen abdecken und schon von daher Sinn macht, einfach weil die Hersteller ab Werk nicht das Optimum für den Landstraßenbetrieb einstellen, da jemanden zu fragen, der sich damit auskennt. Und da kommen wir vielleicht auch wieder zu dem Punkt, den der Lars ja auch angesprochen hat, dass es eigentlich zum Standard gehören sollte, wenn du ein neues Motorrad kaufst und dort vom Hof schieben willst, der gute Mann, der dir das Ding dann auf den Leib schneidert oder Leib schneidern sollte, da eben auch das Fahrwerk mit anguckt, ne, und sagt, hey, so und so, wir stellen das jetzt mal auf dich ein. Fand ich mega spannend.
Voll. In dem Kontext Probefahrt fand ich sein Konzept auch ganz spannend. Und ja, Leute, jetzt könnt ihr uns vorwerfen, hier kostenlose Werbung, wie auch immer. Aber wir haben halt beide Seiten irgendwie erlebt. Und ich hatte ja zuletzt einfach nicht so geile Erfahrungen rund um Motorradhandel. Und da hatte mit ihm irgendwie auch gesprochen. Und die haben ja irgendwie in den letzten Jahren auch eine ganz bewegte Firmengeschichte hinter sich. Ich glaube, in den letzten 10 Jahren zweimal auch umgezogen. Jetzt in die größeren Filialen bei Korbusen eben. Und sich damit eben auch vergrößert und auch geschafft, trotz des enormen Rückganges im letzten Jahr im Motorradmarkt, ihre Ergebnisse zu halten. Und was ich daran ganz spannend fand, ist aber halt auch der Ansatz, wie die rangehen. Und ich finde erstmal, als wir dort waren, du atmest sozusagen die Motorradenergie, die auch von den Mitarbeitenden ausgeht. Und wurde ja auch deutlich, am Abend vorher hat ja Lars für alle, die schon vorher da waren, ein kleines Kulturprogramm noch gemacht. Der hat dann gesagt, komm, wir fahren jetzt ein Stück weiter, nicht ins Restaurant, sondern sind dann mit einer Autokolonne noch extra an eine Grube gefahren, wo also früher Uran gescheffelt wurde. Und dann hat er da noch einen kleinen Geschichtseinblick gegeben, hat dann aber auch erzählt, dass man an der einen oder anderen Stelle ganz gut mit dem Enduro-Motorrad fahren kann, auch wenn er das natürlich nie illegalerweise irgendwo getan hätte. Aber es wurde halt deutlich, alle von denen dort, die fahren halt regelmäßig Motorrad und zwar nicht einfach nur so Nasebohren. Und ich erinnere mich auch noch an einen BMW-Händler, wo ich war. Da habe ich dann mal selbst den Verkäufer gefragt, ja, was fährst du denn so? Oh, er kommt ja eigentlich kaum noch, er fährt vielleicht einmal im Jahr bei den Veranstaltungen von BMW, wo die Händler eingeladen werden, so Händlertagungen, wo die so ein bisschen die neuen Modelle fahren, aber sonst auch gar keine Zeit, packt er nicht. Und jetzt muss man dazu sagen, alle dort reißen sich den Arsch auf, haben irgendwie Familie und trotzdem, also den Nagel im Hirn, das nur so kracht. Lars hat auch erzählt, dass er nächstes Jahr, ich habe den Namen des Events vergessen,
eine Rallye fährt. Eco-Race will er mitfahren. Jahr.
Dieses Jahr hatten die schon 24 Stunden Rennen und sind da wirklich auch mit den Motorrädern in Extremen unterwegs. Und das merkst du und das kriegst du aber auch als Kunde mit. Weil ich war hier in München auch schon mal beim Triumphhändler. So, und dann sag ich, ja, wie lange darf ich denn fahren? Ja, eine Dreiviertelstunde. Da meine ich so, Alter, das ist ja ein mittlerer Ring. Du musst erstmal durch diese ganze Blechlawine. Eine Dreiviertelstunde von hier, da komme ich irgendwo auf den Parkplatz, kann ein bisschen Slalom fahren und das war's. So, ich werde über dieses Motorrad kein valides Urteil bilden können. So, ob mir das gefällt oder nicht.
Was wir jetzt ja gelernt haben, was auch Sinn macht, ne, weil wenn du weiterfährst, würde dir vielleicht auffallen, hey, das Fahrwerk ist ja total beschissen, also weil es halt einfach per se schlecht eingestellt ist, ne?
Voll.
Und dann
voll.
Sagst du, ich will den Bock gar nicht so, ne? Es ist ja in Anführungsstrichen drauf ausgelegt.
Und da krasses Konzept auch vom Motorradke, wo ich sagen muss, ey, klingt schon für mich nach einem einfach sehr geilen Händler, je nachdem, welches Motorrad du dort zur Vorführung auch nehmen willst. Ich weiß nicht, ob das Lars jetzt schon macht oder dann jetzt ab der Saison machen möchte, bekommst du quasi einen Routenvorschlag, wo du langfahren sollst. Und wenn du jetzt beispielsweise eine Tenere fährst, wird dich dieser Routenvorschlag unweigerlich auch über einen gewissen Schotterabschnitt vorbeiführen. Also er hat diese Strecken selbst alle abgefahren und da eine Empfehlung gegeben, damit du eben auch in allen Geländern eine Tour machen kannst. Dieser Tourvorschlag auch deshalb, wenn du dich nicht auskennst, dass du dir keine Gedanken darum machen musst, wo fahre ich denn jetzt lang, um dieses Motorrad wirklich testen zu können. Und das finde ich halt schon so geil. Also diesen Ansatz, bam, Junge, das ist mal eine stabile Nummer. Da fühlst du dich doch irgendwie als Kunde mit einer Vorführung irgendwie auch sehr, sehr wohl, dass du das mal machen kannst. Das also kurz off-topic zu den Themen. Aber jetzt muss ich die Frage natürlich an dich zurückgeben. Was ist denn für dich, und du warst ja schon mal auf diesem Seminar und hast dich deutlich intensiver auch mit Motorradtechnik auseinandergesetzt als ich, was ist denn für dich so ganz besonders hängen geblieben?
Bevor ich das erwähne, beziehungsweise einordne, muss ich ganz kurz nochmal hier so einen Disclaimer raushauen, beziehungsweise ist gar kein Disclaimer, sondern eine Information, weil du das vorhin schon angedeutet hast, ne, von wegen unbezahlte Werbung und so. Wir haben überhaupt nichts mit Motorrad, außer jetzt der Tatsache, dass Lars bei uns hier als Gast war, zu tun und auch nicht mit Yamaha. Also hier fließt keine Kohle, ganz im Gegenteil. Yamaha, wie soll ich sagen, ignoriert uns auch so ein bisschen. Da gibt es keine Kontakte in diese Richtung, hier wird kein Geld bezahlt, sondern es sind wirklich nur unsere persönlichen subjektiven Eindrücke, die wir im Rahmen von den Veranstaltungen und verschiedenen Treffen da mitgenommen haben, und geht tatsächlich vorrangig auf die Personen zurück und weniger auf das Umfeld. Ich denke, wenn Lars bei Kawasaki arbeiten würde, würde es wahrscheinlich genauso funktionieren oder ähnlich bei Ducati. Der hat halt einfach nur den entsprechenden Motorradnagel im Kopf. Also an der Stelle eine kleine Information für euch, das ist nicht bezahlt, keine Werbung, dies, das, sondern es sind einfach überzeugte Äußerungen hier von unserer Seite. So, und jetzt zurück zu deiner Frage, was fand ich beeindruckend? Beeindruckend fand ich, weil ich ja das alles schon mal gehört habe, zwei Hauptaspekte. Aspekt Nummer eins ist die Tatsache, wie er das vermitteln kann. Wie er es geschafft hat, quasi diese Gruppe da auf ein gleiches Niveau zu bringen und einen, in Anführungsstrichen, am Anfang doch recht komplizierten Stoff so verständlich zu erklären, dass du halt einfach weißt, okay, was passiert denn da, ne? Was muss wie sein? Und dann eben auch dir nachvollziehbar macht, warum bestimmte Dinge auf eine gewisse Art und Weise eingestellt werden. Ne? Es hat zum Beispiel wieder aufgeräumt mit diesem, okay, ich bin jetzt super sportlich, es muss alles ultra fest und ultra firm und ultra, ultra steif sein, ne? Und in Anführungsstrichen hart, was ja nicht hart ist, ne? Weil die Härte nicht eingestellt werden kann, sondern nur gewechselt durch die Federn. Das ist halt einfach Maximum um Komfort geht und das quasi der Bereich ist, in dem das Motorrad optimal arbeiten kann und dir halt auch in Anführungsstrichen Signale sendet und du dich halt wohlfühlen kannst und dann entsprechend halt auch den maximalen Fahrspaß und maximale Performance abrufen kannst. Also das fand ich super faszinierend und das halt auch über diesen langen Tag. Ne? Wir haben morgens um 9 angefangen und ich weiß nicht, nach anderthalb Stunden, da waren wir ja quasi noch so in der Theorie, wie er quasi erklärt hat, wie das alles funktioniert. Und wenn wir das jetzt so erzählen, klingt das vielleicht super langweilig und trocken. Und nach anderthalb Stunden hat er aber gefragt, wie sieht denn das aus? Wollt ihr mal eine Kaffeepause oder so? Und die Leute haben gesagt, nee, lass uns weitermachen. Ne? Wir wollen jetzt noch tiefer gehen. So, ne? Und jeder, der irgendwie mal in der Schule war und 45 Minuten irgendwie einem langweiligen Thema zuhören müsste, mit dem er vielleicht vorher noch gar nichts zu tun hatte, oder vielleicht das auch aus der Uni kennt, aus einer anderthalb Stunden Vorlesung, neuer Stoff, alles tröge, der kann sich das vielleicht nicht vorstellen, aber es war halt einfach so, so gut gemacht und so, so verständlich und die Lernkurve halt für viele so hoch, dass es eine absolute Bereicherung war, da auch irgendwie zuzugucken. Und ne, er ist halt einfach auch, der Unterhaltungswert ist einfach sehr hoch.
Brutal.
Witzige Beispiele, lustige Anekdoten und da wird halt Wissen auf eine super angenehme Art und Weise vermittelt und du spürst halt einfach, und das muss man ja auch wieder dazu sagen, ne, der hat das ja alles schon 100.000 Mal erzählt. Ne, das ist ja quasi auch das Faszinierende im Vergleich zu einem Lehrer oder zu einem Dozenten, ne, der ja quasi auch immer das Gleiche macht, macht er ja auch so, ne? Aber er hat halt einfach maximal Bock drauf und kann das halt einfach immer noch maximal gut auf eine gewisse Art und Weise vermitteln. Also,
aber das muss man mal sagen, noch ausgeprägter als seine Kompetenz fürs Fahrwerk ist, glaube ich, die Kompetenz zum Sprücheklopfen. Also es ist ja Wahnsinn, wie kreativ man Situationen darstellen kann. Also wirklich pam, 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 pam. Also der ist ein paar Mal schon auf die Schnauze gefahren beim Motorradfahren, aber er ist am Ende des Tages doch nicht auf die Schnauze gefallen. Also
nicht
der,
auf den Kopf auf jeden Fall so, ne?
Ja, was der da raushaut, das ist eine Freude der Rhetorik und Eloquenz. Es ist einfach sensationell. Und ja, was du sagst, also dieses Wissen ultrativ, gleichzeitig die Leute dort abgeholt, wo sie eben auch standen, wo sie waren. Jeder hatte, glaube ich, das Gefühl, die Fragen stellen zu können, denen sie oder von denen der Person umgetrieben wurde. Und er hat die dann auch entsprechend beantwortet. Ne? Und das muss man natürlich irgendwie auch mal schaffen. Genauso Martin da hinten dran. Das war einfach bombastisch. Ich habe auch danach gesagt, so das, was man dort an Wissen vermittelt bekommen hat, ne? Dafür würden wahrscheinlich irgendwelche Firmen, wenn die das als Fortbildung beauftragen, 500 € Teilnahmegebühren mal locker nehmen für so einen Tag.
Pro Kopf, ja, voll, ja. So, ne? Und wenn du ihn als Speaker hast, ne, der würde dich auch lockerer, mittlerer, vierstelliger Bereich in Anführungsstrichen kosten, wenn du das zum Vermitteln hättest. Und jetzt muss ich aber nochmal den Sprung auf die andere Seite machen und auch unsere Teilnehmenden hier mit ins Boot holen. Weil das war ja auch total faszinierend, ne? Es war natürlich Großteil Gasgeflüster-Community, wir waren jetzt irgendwas zwischen 30 und 40 Leuten. Und es waren aber auch Leute noch mit dabei, spontan, die Lars mit eingeladen hatte. Zum Beispiel der Ralf Uhlig. Und das fand ich mega faszinierend, weil wir eine riesige Bandbreite an Motorradarten und Typen und Fahrertypen hatten. Also wir hatten den Chopperfahrer, wir hatten den Wochenend-Rumbummler, wir hatten die Hardcast-Fraktion in Form von diesem Ralf Uhlig, der sehr, sehr viele Jahre Rennstrecke fährt und das auch ultraschnell, also viel, viel schneller, als ich mir vorstellen kann zu fahren. Wir hatten Offroad-Fahrer, das war quasi das gesamte Spektrum in Anführungsstrichen dabei und vermeintlich auch das gesamte Ausbildungsspektrum. Aber der Ralf saß halt auch den ganzen Tag dabei, hat sich das angeguckt und hat gemeint, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von dem, was da erzählt wird. So, hat sich das angeeignet, fährt aber trotzdem sauschnell und dafür waren bei uns dann auch der Community Leute dabei, die halt super schnell umrissen haben, worum es da technisch geht, wie Dinge funktionieren und wie das halt auch quasi miteinander funktioniert hat, und wie die sich ausgetauscht haben und wie dynamisch das auch gewesen ist, und wie mitgearbeitet wurde und mitgedacht, und auch eigene Beispiele damit eingebracht, fand ich mega faszinierend. Also großer Lob da auch an unsere Teilnehmenden, die das ja quasi mit befeuert haben und die ganze Geschichte überhaupt erst zu dem gemacht haben, was es dann im Endeffekt gewesen ist.
Ja, dem kann man eigentlich gar nicht mehr viel hinzufügen. Also man muss es erlebt haben. Ich bin mal gespannt, kann ich ausschließen, ob oder wie oder was auch immer wir das im nächsten Jahr nochmal machen. Quintessenz ist auf jeden Fall Motorradfahren, auch wenn du technisch weiter weg bist davon, wie es zum Beispiel in meinem so Fall ist. Kann trotzdem Spaß machen, auch wenn man gerade mal nicht Motorrad fährt, sondern sich einfach nur mit der Theorie auseinandersetzt. War einfach geil. War ein gutes Konzept, möchte ich sagen.
Ja, und jetzt kommen wir zu dem Punkt zurück, den ich vorhin angesprochen habe. Denn es gibt natürlich unterschiedliche Typen. Jeder hat da irgendwie so ein bisschen was mitgenommen. Jan hat aber für sich nach der Veranstaltung doch den Schluss gefasst. Ja, war jetzt natürlich ganz interessant und nett so, aber Bock habe ich nicht drauf. So, und wenn ich da irgendwas machen würde, dann nicht selber, sondern ich würde das Motorrad einfach immer irgendwo hingeben, weil es, also aus deiner Perspektive, keinen Sinn macht, sich in Anführungsstrichen damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Wie würdest du das einordnen oder warum würdest du es nicht selber machen? Fragen wir so.
Also, weil ich im Endeffekt, also was du ja auch merkst, Lars und Co. nehmen Motorrad in die Hand, legen da tatsächlich einfach wortwörtlich die Hand auf den Tank, drücken einmal runter und können dir schon direkt dazu was sagen. Die spüren das einfach und sagen, ja, das und das ist wahrscheinlich der Fall. Das heißt, ich würde da rumschrauben. Ich hätte jetzt, das habe ich ja eingangs auch gesagt, nicht mehr die Angst davor, was zu verändern. Aber ich wäre danach halt irgendwie immer noch so, ja, aber ist es jetzt das Geilste, was ich haben kann irgendwie? Und du merkst ja, das, was wir fühlen, wenn wir Motorrad fahren, das irgendwie umzumünzen in Worte und irgendwie auch erstmal zu begreifen, was es jetzt genau braucht und ob ich jetzt die Federvorspannung verändere oder nicht oder was es dann irgendwie macht, das ist halt dann schon nochmal ein anderer Schnack. Und deswegen habe ich ja auch zu dir im Auto dann gesagt, so, ey, ganz ehrlich, wenn ich ein neues Motorrad habe, ey, dann mache ich eine Motorradtour, fahr damit irgendwie nach Korbusen, fahr zum Lars, stell ihm das dahin und spreche mit ihm drüber. Weil ich zwar jetzt besser verstehe, was er dann da macht, aber im Endeffekt habe ich dann halt auch das Gefühl, der war jetzt ein Profi drauf, der hat mit mir nochmal drauf geschaut, passt. Weil es ja doch einfach auch einen Eindruck aufs Fahrverhalten macht. Und jetzt kann ich zwar diesen Theorieimpuls sehr, sehr gut mitnehmen, aber nehmen wir sowas, Theoriestunde über irgendwie Kettenspannung anpassen. So, das kann ich ändern, dann kann ich sehen, ja, ist locker oder halt nicht locker und so weiter, werd aber beim Fahren nichts merken. Und bei dem finde ich es halt schon geil, wenn er dir das dann beschreibt und du das dann auch vielleicht mit ihm zusammen machst und wenn du dann danach auch nach Hause gehst und sagst, okay, jetzt ist einmal geil eingestellt und wir haben da und da drüber gesprochen, also er sagt ja zum Beispiel, hey, du fährst jetzt irgendwie in die Alpen, in die Serpentinen, dann macht es vielleicht so und so, gib dem da noch ein paar Klicks, was auch immer. Oder du nutzt das Ding jetzt am Wochenende für Track Days auf der Rennstrecke, dann mach das so und so. Das würde ich mir schon zutrauen, aber diese Grundeinstellung, da habe ich einfach gemerkt, da ist so viel Wissen hinten dran, da habe ich Bock drauf, das auch einfach abzugreifen, muss ich sagen. Und sich diese Gedanken zu machen, das sind für mich in Anführungszeichen auch Kosten und strengt mich einfach an und am Ende möchte ich drauf sitzen, einfach Bock haben.
Okay, das ist natürlich ein bisschen eine Philosophiefrage. Viele Leute wollen sich ja auch näher damit auseinandersetzen und selber Hand anlegen und das in Anführungsstrichen praktisch so erfüllen und erfahren. Jetzt, so wie du es beschrieben hast, hast du natürlich, du in deiner Position, den großen Vorteil, dass du Lars kennst und die Möglichkeit hast, da in Anführungsstrichen hinzufahren. Was würdest du denn jetzt jemandem raten, der diese Option nicht hat? Also, Wie würdest du es angehen, wenn du, ne, du hast jetzt ein neues Motorrad.
Urlaub nehmen, trotzdem hinfahren. Ja, so ganz ehrlich, nein, also auf jeden Fall mal vom Start weg mit dem Händler drüber sprechen. Das ist ja auch ein gewisses Qualitätsmerkmal. Wenn die Person dann sagt, haben wir selbst keine Ahnung, oder sagt, ja, machen wir für 200 Euro, dann weißt du, das Angucken für 200 Euro ist eine Riesenfrechheit, das machen wir nicht für 200 Euro so. Aber wenn ich mir da unsicher bin, schauen, Lars anrufen und fragen, ob er irgendwann nochmal so ein Seminar geht und ich da vorbeikommen kann, weil das lohnt sich in jedem Fall, wenn ich da technisch Bock drauf habe. Oder halt irgendwie gucken. Ich meine, er hat ja auch gesagt, das gehört auch zu der Wahrheit dazu, er ist halt massiver Profi im Bereich Yamaha, ne? Und da sind natürlich, da haben sie sehr viel gelernt und rausbekommen. Aber es gibt ja so Koryphäen, nicht nur einzigartig für jetzt Yamaha, sondern Ronny Schlieder ist ja, glaube ich, bei BMW, Holzhauer, Honda und so weiter, die da sehr, sehr viel machen. Also es gibt ja auch noch andere, die da durchaus einen Plan haben. Das heißt, vielleicht einfach mal schauen, in die Gasgeflüster-Community kommen, fragen, hey, kennt ihr da irgendjemanden bei euch in der Nähe? Das machen. Oder halt einfach doch ausprobieren, ein bisschen einlesen, wobei, ja, möchte ja niemandem was Falsches raten. Weil wahrscheinlich kannst du nicht viel kaputt machen, aber du kannst ja schon dein Motorrad quasi kaputt fahrwerken und du sitzt danach drauf und denkst so, Alter, was ist das jetzt hier bitte?
Jan, weißt du noch, was ich dir vorhin zur Michelin-Aktion erzählt habe?
Ja, Mann, bis zum 30.06. einen Satz der teilnehmenden Michelin-Reifen kaufen und registrieren, sorgenfrei testen und bei Gefallen noch 30 Euro Zufriedenheitsprämie abstauben.
Korrekt. Etwas ganz Wesentliches habe ich aber vergessen. Denn mit dem Michelin Energy Adventure 2 ist auch der neue Testsieger in der Rubrik Schotterreifen deines Lieblingsmagazins Motorrad Teil der Aktion.
Junge, Testsieger, Zufriedenheitsgarantie und 30 Euro Prämie, da kann ja mal gar nicht schief gehen. Und der 80-20 Reifen ist genau das Richtige für meine kleine GS.
Und für die große deines Papas. Schick ihm am besten gleich den Link zur Michelin-Aktion aus den Shownotes.
Darauf kannst du dich verlassen.
Also zum Kaputtmachen gehört schon viel dazu, aber grundsätzlich wollte ich mehr oder minder genau das jetzt in Anführungsstrichen auch von dir hören. Ne? Also wer sich so ein bisschen was zutraut und die Zeit und Muße hat, sich theoretisch damit auseinanderzusetzen. Es ist kein Rocket Science, das macht auf jeden Fall Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, weil das Aha-Erlebnis ein sehr, sehr großes sein kann. Und für all diejenigen, die sagen, nee, ich will den Weg des Jan gehen und mich damit nicht auseinandersetzen und lieber jemanden fragen, der sich damit auskennt. Jan hat es gerade eben sehr schön gesagt. Ne? Es gibt in den verschiedenen Ecken des Bundesgebietes Spezialisten für das Thema Fahrwerk und auch für die verschiedenen Marken. Das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied. Ne? Lars hat es angedeutet, die Mopeds sind natürlich, je nachdem, was es für ein Fabrikat ist, auch vielleicht ein bisschen anders grundeingestellt. Und da gehört natürlich Erfahrung dazu, das von Beginn an zu wissen. Also falls ihr da Rückmeldungen habt oder beziehungsweise braucht, wendet euch gerne an uns. Macht euch schlau, wer bei euch in der Ecke dafür der passende Ansprechpartner oder die passende Ansprechpartnerin ist und holt euch da gerne Rat ein. Wir können es euch nur empfehlen. Fahrwerk, das ist, fühlt sich ungefähr so an wie neue Reifen aufziehen. Es ist einfach ein neues Motorrad, wenn du diesen Wechsel gemacht hast und diesen Schritt gegangen hast. Und vielleicht erfährst du dann überhaupt das erste Mal, was für ein Juwel du da in der Garage stehen hast und ab und zu am Wochenende bewegst. Also an der Stelle, setzt euch damit auseinander. Der Appell zum Schluss von meiner Seite.
Stabiles Schlusswort, dem nichts mehr hinzuzufügen, außer muss ich eh los. Michel, es war mir wie immer ein Fest. Feedback, eure Fragen, wie auch immer, herzlich gerne, immer willkommen an unsere E-Mail info@gasgeflüster.de und lasst ein Follow, Like, was auch immer da auf Social Media und natürlich auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Es war uns wie immer ein Fest. Auf ganz bald. Tschö aus München. Tschö nach Darmstadt.
Tschö.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Gasgeflüster, der beste Motorrad-Podcast.